Das Lustigste, was mir passiert ist. Puh, da muss ich, glaube ich, mal nachdenken, seien wir mal ganz ehrlich. Oh. Und ich glaube, würde ich euch jetzt eine witzige Geschichte erzählen, ist das Problem, dass ich mich selbst dann am lustigsten finde und ihr das sicherlich gar nicht witzig findet. Ganz ehrlich, es ist schon eine Kunst, jemanden zum Lachen zu bringen. Hallo und herzlich willkommen zu Banges Bizeps Besprechungen, dem Podcast rund um die Menschen der funktionalen Fitness. Mein Name ist Judith Bange und ich bin der Host des Podcasts. In jeder Folge erwarten euch unterschiedliche Gäste mit verschiedenen Themen, die kleine Einblicke in die Welt des Sports, aber auch darüber hinaus geben. Ja, meinen heutigen Gast, den kennen sicherlich die meisten von euch, denn sie ist eine erfolgreiche Crossfitterin. Aber tatsächlich reden wir heute fast gar nicht über Crossfit, denn sie hat ein neues Hobby. Comedy. Und wie beim Crossfit geht sie gefühlt da erstmal all in und spielt direkt mehrere Abende in der Woche Shows. Und ich hoffe, ihr habt heute auf jeden Fall was zu lachen mit Anna Donauer. Wie immer an dieser Stelle einmal ganz, ganz kurz vielen lieben Dank für euren Support, für alle neuen Follower und Hörer und Hörerinnen da draußen. Und ich freue mich natürlich immer über eure Unterstützung, über Likes, über Bewertungen, über Kommentare, was auch immer. Oder wenn ihr natürlich auch den Gästen direkt schreibt, denn die freuen sich auch immer über Rückmeldungen. Und danke, dass wir gemeinsam hier weiter wachsen und ihr mich damit weiter unterstützt mit dem, was ich hier tue. Und den Sport in die Welt hinauszutragen. Und wenn euch meine Arbeit gefällt und das noch nicht getan haben solltet, dann freue ich mich doch, wenn ihr die Folge mit Freunden oder Familie teilt. Oder auch auf Instagram und natürlich ein Follow dalasst und eine Bewertung. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Dann freue ich mich, dass ihr zu einer neuen Folge Banges Bizeps Besprechungen einschaltet. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast dabei und ich glaube, ihr kennt sie alle. Sie ist Fittest in Austria, war 2025 auch bei den CrossFit Games in der Age Group dabei und ihr kennt sie sicherlich von vielen, vielen Events. Also wenn ich jetzt anfange, diese Liste aufzuzählen, ich glaube, das dauert sehr, sehr lange. Ich freue mich, dass sie hier ist, bekannt als Anna Max Butter oder eben Anna Donauer. Schön, dass du dabei bist.
Hi, let's go, lass uns quatschen.
Trotzdem nochmal, auch wenn ich glaube, die meisten kennen dich, Anna, aber magst du dich nochmal in deinen Worten vorstellen für die, die dich vielleicht noch nicht kennen?
Freilich. Ich bin aus Österreich, bin jetzt 36. Ich mache voll gern CrossFit, aber habe auch jetzt angefangen, mich so ein bisschen in andere Richtungen auch zu orientieren. Habe mit Stand-Up-Comedy begonnen und bin sehr emsig daran, mein Leben in vollen Zügen zu genießen.
Das finde ich klingt sehr schön. Das passt auch, weil ich tatsächlich so ein bisschen in die Richtung auch meine Fragen rausgesucht habe. Denn du hast deinen eigenen Podcast, du bist auch viel zu Gast bei anderen Podcasts, was ich gesehen habe. Teilst auch sehr offen deine, also so empfinde ich das, deine Story auf Instagram. Und ich muss ehrlich sagen, ich fand, wenn wir jetzt über so dein Training sprechen, ich glaube, das weiß ich jetzt nicht, ob das das Neueste auf der Welt ist. Aber was du gerade selber gesagt hast und was ja neuer bei dir ist, ist das ganz große Thema Comedy, dass du jetzt Stand-Up-Comedy machst. Und gab es den Moment, das finde ich jetzt irgendwie spannend, wo du gemerkt hast, dass du vielleicht nicht nur lustig für dich bist, sondern auch für die anderen, dass du gemerkt hast, da ist irgendwas, dass du mal in die Richtung gehen willst?
Es wäre ein bisschen anmaßend jetzt zu sagen, dass ich mich für unfassbar witzig halte. Und das war nicht so der Ursprung des Ganzen. Im Prinzip war es so, dass ich Anfang des Jahres, vielleicht sogar, wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, Ende letzten Jahres schon gemerkt habe, dass ich irgendwie ready wäre für eine Veränderung. Und bei mir ist es so, die Vergangenheit hat mich gelehrt, wenn ich Gefühle in mir, wenn die aufkommen, dann immer hinzuschauen und ein bisschen das zu beleuchten. Und so habe ich das gemacht. Aber ich weiß auch aus der Vergangenheit, dass man nicht immer sofort, wenn so Fragen in einem aufkommen, okay, was heißt Veränderung für dich, Anna, dann habe ich nicht immer Antworten darauf. Und deswegen habe ich mir immer vorgenommen, in meinem Leben dann einfach so ein bisschen mehr auf mein Bauchgefühl zu hören, auf meine Intuitionen, auf meine Interessen und da einfach so ein bisschen reinzuspazieren. Und deshalb habe ich mich dann Ende Februar, glaube ich, dazu entschlossen, einen Comedy-Workshop zu machen, weil ich irgendwie Bock hatte, ein bisschen mehr aus dieser CrossFit-Bubble kurz mal rauszutreten, nicht nur die Crossfitterin zu sein, sondern mal auch ein bisschen wieder mich meinen kreativen Interessen zu widmen. Ich war bis dato eigentlich nur ein Konsument der Comedy. Ich liebe es. Ich liebe Stand-up-Comedy. Ich finde das ganz, ganz spannend. Und für mich war dieser Workshop einfach nur da, um so ein bisschen die Kunst der Comedy zu lernen oder zu verstehen eigentlich nur. Im Prinzip kannst du sagen, ich habe halt einen Töpferkurs gemacht, nur Töpfern finde ich scheiße. Und deswegen habe ich halt einen Comedy-Workshop gemacht. So war es eigentlich. Und der Moment, den du angesprochen hast, so dieses, ah, okay, das könnte vielleicht was für mich sein, der kam eigentlich während des Workshops, weil ich da gemerkt habe, wie viel Freude es mir bereitet und dass viele Dinge, die man mitbringen muss, vielleicht auch da sind, so ein bisschen. Und am Ende des Workshops, es waren 2,5 Tage, gab es auch so eine Abschlussshow mit externem Publikum. Leute kamen und man hat 5 Minuten gespielt. Und da habe ich so viel schönes Feedback bekommen, das mich voll motiviert hat, da ein bisschen mehr reinzutauchen.
Jetzt muss ich doch eine Frage schon früher stellen, die hatte ich eigentlich so gegen das Ende, weil du es jetzt selber so für mich super eröffnet hattest. Ich habe gestern Abend nochmal natürlich so ein bisschen bei dir reingeguckt, auch auf den Instagram, und eine Außenwahrnehmung, das ist natürlich wirklich nur von außen, was man so sieht und gehört hat, ist für mich, dass du eben sehr deinem Bauchgefühl nachgehst und dir vertraust und auch deswegen immer wieder neue Wege einschlägst, weil wenn ich jetzt richtig bin, ne, du machst CrossFit sehr lange, du warst mal in Bali, du hast mal im Radio gearbeitet, im Marketing, jetzt machst du Comedy, du kommst aus Österreich, bist nach Berlin gezogen, also viel, wo vielleicht für andere Menschen auch viele Risikoentscheidungen sind oder denkt, oh Gott, mache ich das jetzt wirklich, traue ich mich das, ist das nicht wieder was ganz anderes? Und von außen wirkt das so für mich dieses, du meintest das eben, Bauchgefühlsentscheidung, du vertraust dir vielleicht aber auch irgendwie spontane neue Dinge. Habe ich das richtig wahrgenommen oder wie gehst du mit solchen Entscheidungen in deinem Leben voran?
Ich habe Angst verloren in meinem Leben. Ich habe nur noch vor sehr wenigen Dingen Angst, weil ich dieses Gefühl Angst nicht so gerne empfinde. Und deswegen habe ich mich in meiner Vergangenheit auch therapeutisch sehr, sehr viel, also ich war nicht die Therapeutin, ich bin in Therapie gewesen, sehr, sehr viel mit Ängsten beschäftigt, weil ich der Meinung bin, nur wenn ich mir meine Angst anschaue, dann kann ich sie lösen und die Angst davor auch verlieren. Und deswegen habe ich auch diese Angst zu scheitern nicht mehr so extrem, beziehungsweise ich sehe bei neuen Optionen nicht immer sofort das Negative. Ich bin ein sehr positiv denkender Mensch. Ich sehe immer, was kann es, welchen Mehrwert könnte es mitbringen. Und vor allem, solange es mir gut tut, solange es mir Freude bereitet, sehe ich kein großes Risiko, weißt du. Mir geht es mit mir selber richtig gut. Bedeutet, es ist mir wurscht, wo ich bin oder was ich mache, solange ich mich selber habe und mit mir im Reinen bin, fühle ich mich sehr sicher. Das war nicht immer so. Wenn man jetzt in die therapeutische Richtung geht, ne, dieses Kind in mir, das hat für sehr, sehr viele Jahre und es hat lange angedauert, immer sehr viel Sicherheit von außen gebraucht. Und das war auch ein Gefühl oder eine Sache, die mich vielleicht auch in Beziehungen gebracht hat, die nicht so schön waren, die vielleicht mich an Orte gebracht hat oder auch damals in einen Job, der eigentlich nicht richtig für mich war, weißt du? Und deswegen habe ich mich sehr viel damit beschäftigt, meinem inneren Kind von mir selbst sehr viel Sicherheit zu geben und es zu umarmen, wenn man jetzt bildlich spricht. Und seitdem, wie soll ich sagen, weißt du, bei vielen Menschen ist so, Bauch und Kopf sind voll weit auseinander. Bauchgefühl sagt das eine und der rationale Kopf was ganz anderes. Und ich habe das Gefühl, dass das bei mir super, super nah beieinander ist. Dass das, was mein Bauch empfindet, mein Kopf ist so, ich finde es gut, wir sind dabei, weißt du. Deswegen hadere ich nicht sehr lange, sondern ich gehe sehr schnell einfach los in eine Richtung.
Und dann wirklich dieses Schauen, was passiert.
Genau so ist es, weil ich mir auch immer denke, was ist denn der Worst Case, weißt du? Wenn ich so merke, oh, da ist ein bisschen Respekt da, dann denke ich mir, okay, Anna, Moment, was ist denn das Allerschlimmste, was passieren kann? Und jetzt gerade auch, wenn wir jetzt zum Beispiel die Comedy hernehmen, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich in ein paar Wochen, Monaten, wie auch immer, doch keine Lust mehr verspüre. Ja, und? Also das ist ja gar kein schlimmer Fall. Dann lasse ich es halt wieder. Also ich sehe 0,0 Risiko. Ich sehe nur einen unfassbaren Mehrwert, nämlich dass ich wieder viel kreativer sein kann, was mir sehr gefehlt hat die letzten Jahre, dass ich in ganz, ganz neuen Menschen kennenlerne, aus ganz anderen Bubbles, die ich auch ganz spannend finde. Also das ist ja nur schön, weißt du?
Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass viele sagen, naja, Anna, mich da auf die Bühne zu stellen, ein Mikro in die Hand zu nehmen und Witze zu erzählen, die Angst davor, dass ein Witz vielleicht floppt und die Leute lachen nicht und dann stehst du da. Also hattest du auch schon so einen Moment und wie gehst du dann damit um?
Ich hatte den Gott sei Dank noch nicht. Also man nennt das in der Comedy zu bomben. Also wenn du bombst, dann warst du auf der Bühne und es hat kaum was gezogen von dem, was du machst. Fakt ist, früher oder später werde ich bomben. Es gibt keinen Comedian da draußen, der noch nie in seinem Leben gebombt ist. Wenn du Glück hast, du spielst meistens ein 7-Minuten-Set in den Anfängen, dann bombt vielleicht ein Joke, von dem du dachtest, okay, der könnte gut sein. Und man muss dazu sagen, am Anfang, du testest dich ja nur durch. Du gehst zu Open Mics, die sind unbezahlt, das ist wie Training, du gehst dahin als Publikum und du testest so ein bisschen was. Ja. Finden die das gut? Wenn die das geil finden, dann kannst du an dem Joke weiterarbeiten, dass er irgendwann noch viel besser wird. Und wenn du was reinwirfst und die Leute gar nicht lachen, dann weißt du, okay, entweder muss ich das krass nochmal überarbeiten oder ich kicke diesen Joke. So. Und auch da, wenn man vielleicht mal einen Joke hat, man steht auf der Bühne und die Leute finden es nicht witzig. Es ist sicher kein angenehmes Gefühl, aber es ist verglichen, wenn wir jetzt den Weg zu CrossFit machen, es ist doch kein angenehmes Gefühl, wenn du mal einen schweren Lift vielleicht nicht schaffst. Aber wir wissen doch alle, das ist gar nicht schlimm und das ist part of the game, dass du auch mal einen Lift failst, dass du vielleicht mal bei einem Wettkampf nicht gut bist. Das ist ja voll normal. Also ich kann sagen, ich glaube, dass der Leistungssport die letzten 12 Jahre mich super viel gelehrt hat, was ich jetzt auch auf die Comedy ummünzen kann. Ich glaube, dass ich diesen langen Atem mitbringe, und auch so diese Disziplin, auch durch Phasen zu gehen, die sich vielleicht nicht so geil anfühlen, weil, oh mein Gott, ich kenne das aus CrossFit.
Hast du da vielleicht direkt einen Tipp oder eine Methode für Leute da draußen, die das noch nicht so gut können und sagen, oh, ich habe vielleicht zu viel Angst, dass was schief geht oder ob es jetzt CrossFit oder Comedy ist, aber dann dazu stehen und plötzlich klappt das nicht oder typisches Beispiel ist ja, ich melde mich vielleicht lieber in eine Kategorie niedriger, weil dann scheitere ich nicht an den Bar-Muscle-Ups oder so. Weil das kann ich ja noch nicht so gut oder gar nicht, das Movement.
Wenn ich meine Vergangenheit betrachte, dann waren die Momente, an denen ich mich am meisten entwickelt habe, wo ich die größten Sprünge gemacht habe, sei es jetzt physisch oder psychisch, immer die, wo ich mich was getraut habe, wo ich aus meiner Komfortzone rausgegangen bin. Und ich glaube auch, dass wenn man sich selbst und das Leben zu ernst nimmt, dann verbaut man sich einiges und ich beobachte das so viel, dass sich Leute wegen Nichtigkeiten selber runtermachen oder wegen Dingen, die andere Leute vielleicht machen, aufregen und sich ärgern. Und ich denke mir immer, oh mein Gott, da ist mir doch wirklich meine Zeit zu schade dafür. Ich liebe es, glücklich zu sein. Ich liebe es, schöne Gefühle in mir zu haben. Und ich bin ein Meister darin geworden, um alle Scheißmenschen und alle Scheißsituationen, so gut es geht, einen Bogen zu machen, wenn es vermeidbar ist. Das ist es nicht immer, aber ich will mich nicht zu lange an negativen Dingen festhalten. Ich sehe überhaupt gar keinen Sinn dahinter.
Ja, ich kenne das nur, wenn ich mich plötzlich, warum auch immer, darauf fokussiere, dann ist ja auch alles. Also ich finde ja dann überall das Schlechte, das Negative, nervige Menschen, anstatt das Schöne zu sehen.
Absolut, man saugt sich da selber in so ein unglaublich schieres Loch da irgendwie rein mit negativen Emotionen. Das nochmal, wir haben das alle und bei mir ist es hart zyklusbedingt. Ich merke, so kurz bevor ich meine Tage habe, neige ich dazu, alles vielleicht nicht so rosig zu sehen wie sonst. Das Ding ist aber, ich weiß ja dann auch warum. Ich weiß ganz genau, hey Anna, das sind jetzt einfach so diese paar Tage im Monat, die sich manchmal nicht so geil anfühlen. Das heißt, ich kann das super schnell wegrationalisieren. Ja. Weil ich weiß, dass das, was ich da gerade empfinde, ist nicht echt, das ist verschwommen. Ich glaube, also für mich, ich weiß für mich, dass nicht jede Emotion, die ich empfinde, immer eine Daseinsberechtigung hat. Schau mal, eine Emotion ist ja nur ein Reflex auf etwas. Sagen wir jetzt, du bist getriggert. Irgendwer sagt einen bestimmten Satz zu dir, den du aus deiner Kindheit kennst, wie auch immer, und du hast sofort negative Emotionen. Das Gegenüber meint das vielleicht ganz anders, aber du bist getriggert in dem Moment. Das heißt aber nicht, dass du gerade wirklich so empfindest, sondern das ist was aus deiner Vergangenheit. Weißt du, wie ich meine? Eine Emotion ist ein Reflex, eine Reaktion auf etwas von außen. Und deswegen schaue ich mir nicht jede Emotion an, die da kommt. Wenn ich fucking PMS habe und schneller genervt bin, dann gehe ich nicht rein und denke mir, okay, Anna, woher kommt dieses Gefühl? Was machen wir? Sondern ich denke mir, Alter, ich habe PMS. Ich esse jetzt einfach eine Tafel Schokolade und schaue mir was auf Netflix an, wo ich Bock drauf habe. Ich tue mir dann einfach was Gutes, um mich aus dem Negativen ein bisschen rauszuholen.
Ja, voll. Und dann auch, das ist nicht so gegen anzukämpfen, sondern sagen, jetzt ist es so und morgen oder übermorgen ist es auch wieder anders.
Absolut. Mein Vater hat mir da auch was voll Schönes gelehrt. Ich war in einem Job vor dem ganzen CrossFit-Gedöns, in dem ich nicht glücklich war. Ich habe in einer Werbeagentur gearbeitet. Ich habe super, super viel gearbeitet. Mein Chef war sehr toxisch. Das war jetzt nicht körperlich, aber es war so eine Art Hass. Er hat mich unfassbar viel gelehrt. Wir sind mittlerweile im ganz, ganz Guten. Der hat mich auch so meine Reise irgendwie begleitet. Wir verstehen uns voll gut. Und ich habe voll gestruggelt mit, wie er mit mir umgeht. Er war Choleriker, er war ganz, ganz wild zu uns Angestellten. Sehr, sehr viel Pressure. Und mein Vater, und ich war so verzweifelt. Ich habe immer darauf gewartet, dass er sich irgendwann ändert, dass das Arbeiten in dieser Agentur irgendwann angenehmer wird. Und mein Vater meinte dann irgendwann zu mir: Schau mal, Anna, er wird sich nie ändern. Entweder du kommst klar mit ihm oder du gehst. Und da habe ich auch, das hat so Klick gemacht, obwohl es so ein Basic-Satz eigentlich ist, ne? Wir kennen das alle. Aber es ist wirklich so, es gibt Dinge in deinem Leben, die sind, wie sie sind. So, ich mache jetzt ein ganz plattes Beispiel. Ich finde, dass meine Augen viel zu nah beieinander sind. Da könnte ein bisschen mehr Abstand sein. Ich fände es schöner, wenn es anders wäre. Aber oh mein Gott, es ist, wie es ist. Es ist vollkommen okay, wie es ist. Ich werde mich jetzt nicht jedes Mal, wenn ich in den Spiegel schaue, damit aufhalten, ob jetzt wie viel Zentimeter, Millimeter zwischen meinen Augen Abstand ist, sondern I fucking take it. Weißt du? Jetzt ein blödes Beispiel, aber ich glaube, man versteht es dann.
Ja, weil das kannst du, also Theorie, okay, ich weiß nicht, Augenabstand, ob man sowas beeinflussen kann in
Boah,
der
glaube
heutigen
ich.
Zeit mit Medizin, oho. Aber selbst wenn, wäre das ultra aufwendig und ob man das in Kauf nehmen will, aber Dinge, die man nicht wirklich beeinflussen kann, vor allen Dingen an anderen Menschen, sich, ja, ich kenne es, sich über Dinge aufzuregen und zu wissen, eigentlich bringt es nichts, weil.
Manche Entscheidungen liegen nicht in deiner Gewalt. Warum soll ich mich dann damit zu lange aufhalten? Weil es ist absolut sinnlos. Weißt du?
Ich habe trotzdem sehr Respekt vor deinen Entscheidungen, auch diesen Schritt zu sagen, ich gehe dann aus dem Unternehmen, weil viele haben ja dann, da sind wir wieder beim Thema Angst, zu sagen, hey, was ist, wenn ich jetzt aufhöre? Dann kriege ich vielleicht keinen neuen Job. Was mache ich dann? Was ist dann? Was ist jenes? Ich bleibe lieber da, weil ich habe einen sicheren Job.
Ich kenne das. Es war damals, das war ja in meinem Burnout selber, da habe ich mich erst entwickelt. Ich bin voll lang in dem Unternehmen geblieben, obwohl es mir auch physisch schon richtig, richtig schlecht ging, aus genau den Sachen, die du sagst. Für mich war finanzielle Sicherheit einer der obersten Prioritäten. Ich wollte finanziell gut abgesichert sein. Mir waren materialistische Dinge urwichtig. Ich habe mich über Leistung definiert, aber auch über Einkommen, so ekelhaft das klingt. Ich habe mich gut gefühlt, weil ich gut verdient habe. Wer viel Geld verdient hat, war in meinen Augen was Tolles, weißt du? Und sich dann da in was Ungewisses zu bewegen und all diese Sicherheiten zu lassen, hat unfassbar viel, ich mag gar nicht sagen, Mut gekostet. Ich war damals nicht mutig. Ich konnte nicht anders. Es war keine andere Option. Ich bin in Therapie gegangen und die Therapeutin meinte dann nach so ein paar Wochen, wenn ich weiß gar nicht, ob man das darf, aber sie hat es gemacht und mir damit geholfen. Wenn ich nicht aus diesem Job gehe, dann wird sie mich nicht weiter behandeln, weil sie wird mir nicht zuschauen, wie ich mich selber kaputt mache. Und das waren so Sachen, so ich musste diese Entscheidung treffen. Ich glaube auch, du kennst es bestimmt, du hast Leute in deinem Freundes- oder Bekanntenkreis, die meckern immer über die eine Sache, über ihre Beziehung, über ihren Job, however. Und die meckern und du gibst ihnen Lösungsvorschläge, aber nichts davon wird umgesetzt. Das sind Menschen, die einfach gerne leiden. Das sind Menschen, die sich darin, das ist ihre Komfortzone, sich über Dinge zu beschweren, das Opfer zu sein. Und ich sage auch immer, wenn ich so Leute habe, wo ich das Gefühl habe, die kannst du nicht bekehren, die wollen nicht heilen, dann denke ich mir immer, denen geht es nicht schlecht genug. Ich glaube, wenn es dir wirklich, wirklich, wirklich schlecht geht, dann hast du keine andere Option, als etwas zu verändern. Und so war das bei mir der Punkt. Ich war nicht mutig, sondern ich war nur kaputt. Aber aufgrund dieses Job abbrechen, in eine komplette Unsicherheit zu gehen, nicht zu wissen, was auf mich zukommt und dann aber überrascht zu werden von einem viel schöneren Leben, hat mir ganz viel geholfen, weißt du, weil dadurch Das ist ja wie bei so einem Kind. Wenn das Kind versucht zu gehen, irgendwann steht es auf, fällt wieder hin, probiert wieder und so weiter. Und wenn du dann aber irgendwie merkst, hey, jetzt klappt's, na dann wirst du öfter nochmal was Neues probieren. Und so war es bei mir. Ich habe immer wieder bewiesen bekommen im Leben, dass es sich lohnt, Entscheidungen zu treffen, die vielleicht andere Menschen nicht verstehen, aber die sich für mich richtig anfühlen. Und ich glaube einfach fest dran, dass wenn du immer ein Stück weit in die Richtung gehst, die sich für dich gut anfühlt, dass dann gute Dinge passieren. Und somit habe ich halt voll die Angst davor verloren, weil es jedes Mal voll gut war und ich mir auch jedes Mal gedacht habe, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Damals bei meinem Job. Das Schlimmste, was passieren hätte können, ist, also ich wusste, irgendeinen Job finde ich immer. Vielleicht nicht in dem Bereich, den ich studiert habe, aber ganz ehrlich, ne, wir sind gesunde Menschen, ich bin mir nicht zu schade, irgendwie Geld zu verdienen. Also ist alles gut. Ich wusste, irgendeinen Job finde ich und im allerschlimmsten Notfall wären meine Eltern sind nicht reich, aber ich werde bei denen auf der Couch schlafen können oder bei meiner besten Freundin, die wird mir ein Butterbrot machen und die werden mich trotzdem lieb haben. Weißt du, also hey, ich kann doch gar nicht tief fallen.
Total, total. Und ich glaube, es ist auch einfacher, sich zu sagen, was ist das Schlimmste, was passieren kann, als was kann passieren, weil ich weiß nicht, ob du dir damals hätte sagen können, ey, wenn ich jetzt meinen Job wechsle, dann werde ich irgendwann eine ganz krasse Crossfitterin und eine der Besten und fliege noch zu der Weltmeisterschaft. So, das kann man ja gar nicht absehen in dem Moment.
0,0. Und wenn mir damals jemand gesagt hätte, ich bin ja noch nach Bali gezogen, du wirst mal auf Bali wohnen oder du wirst irgendwann voll breit sein und Crossfit machen oder du wirst irgendwann auch mit Comedy anfangen, das sind alles so Dinge, ich hätte gesagt, nie im Leben. So, aber das ist halt, ich finde es, ich wünschte, dieses Gefühl würde man sehen. Es fühlt sich so unfassbar schön an. Es ist so aufregend, ein Leben zu leben, das voller Überraschungen steckt, weil du dich immer traust, irgendwo hinzugehen. Nochmal, diesen Bruch jetzt zur Comedy zu machen, das ist crazy für mich. Für mich ist das so, so groß und es fühlt sich so toll an. Ganz, ganz toll.
Ja, und du bist da ja auch, also vom Außen wieder, es ist ja nur die Außenwahrnehmung, was ich sehe auf Instagram und so, aber direkt voll rein. Also du spielst ja gerade sehr viele Abende, richtig?
Ja, ich bin sehr, sehr, ja, das ist irgendwie so ein bisschen mein Naturell. Wenn mich was bockt, dann nerd ich mich da rein. Ich höre den ganzen Tag irgendwie Comedy-Podcasts und so. Ich finde es halt schön, sich zu entwickeln, schnell zu entwickeln. So war es auch bei CrossFit. Ich habe begonnen und wollte dann sehr schnell nicht nur Classes machen, sondern halt noch zusätzlich trainieren und habe viel im Dunkeln, Stillen an Skills geübt und so weiter und so fort. Also ich mag das einfach und so ist es auch mit der Comedy. Also ich spiele jetzt schon so 5-6 Abende die Woche, also eigentlich jeden Abend so, weil ich dadurch einfach schneller wachsen werde. Weißt du, das ist jetzt gerade Training und es ist, du kannst einmal in der Woche eine CrossFit-Class machen oder du kannst halt viermal in der Woche eine CrossFit-Class machen. Ich glaube, wir sind uns einig, dass die Person, die viermal geht, wenn sie gut und richtig trainiert, wichtig, muss man auch dazu sagen, wahrscheinlich schneller besser wird als die Person, die nur einmal trainiert. Und so ist es mit der Comedy. Ich liebe es einfach, mir meine Freizeit einfach voll zu ballern mit solchen Sachen. Und jetzt ist es fühlt sich nicht an wie ein Job, das ist schon ein Hobby, dieses Comedy-Ding. Aber ich kann nicht so gut chillen, weißt du? Ich könnte jetzt nicht 3 Tage einfach dann abends halten. Also ich kann das nicht. Ich liebe es zu hasseln. Mich bockt das voll.
Aber hast du da auch irgendwie, also einen Coach oder jemand, jetzt, wenn du sagst, du spielst so viele Abende, der dir Tipps oder Tricks gibt, oder ist es echt einfach für dich ein Ausprobieren und nochmal überarbeiten, nochmal neu?
Nein, man hat da keine Coaches. Es gibt das nicht so im klassischen Sinn, wie es das jetzt in CrossFit gibt. Ich finde das auch super schade, weil ich würde auf jeden Fall da rein investieren. Aber das Ding ist ja, bei Comedy ist so individuell. Also erstens, Humor ist ja voll subjektiv. Jeder findet was anderes witzig. Und jetzt gerade für mich ist mein Ziel, so ein bisschen meine Sprache und meine Bühnen anders zu finden. In welche Richtung möchte ich gehen? Was funktioniert gut? Wie fühle ich mich wohl? Das ist alles gerade ein Herausfinden und das ist voll schwer, muss ich ehrlich sagen. Das ist super, super schwer, weil es eben nicht diese krasse Guideline gibt. Ich unterhalte mich ganz viel mit anderen Comedians und denen sage ich auch immer, ich finde das so schwierig gerade, dass es nicht dieses eine Lehrbuch gibt, weißt du, wo genau drin steht, jetzt machst du Schritt 1, jetzt machst du Schritt 2 und dass du so abarbeitest. Im CrossFit ist es ja schon so, dass du weißt, hey, ich muss mindestens XY snatchen, um mich für diesen Wettkampf zu qualifizieren. Es wäre schon gut, wenn ich Ring-Muscle-Ups kann und so weiter. Du hast viel klarer definierte Ziele. Und in der Comedy ist es ein bisschen anders, sicher auch bedingt, weil ich ganz neu bin und mich erst zurechtfinden muss. Aber ich kriege das auch immer gefeedbackt von anderen Comedians, dass es nicht diesen einen richtigen Weg gibt, erfolgreich zu werden, sondern dass jeder da so seinen Weg finden muss. Auf der einen Seite gerade ein bisschen anstrengend, weil ich noch nicht genau weiß, wie es geht. Auf der anderen Seite aber auch voll schön, weil du eben ganz individuell deine eigene Sache machen kannst. Und ich habe das Gefühl, mir selbst auch gerade urnah zu sein, weil ich mich ja wirklich sehr intensiv mit meiner Sprache, mit meiner Präsenz und mit meinem Humor auseinandersetzen muss, darf.
Was genau meinst du mit einer Bühnen-Anna? So ein Charakter, den du dann baust und sagst immer, das ist dann die Anna, die die Stand-Up-Comedy macht?
Nein, für mich, also es gibt Comedians, die letztens, ich hatte eine große Show und da war ein Comedian, der im Backstage das komplette Gegenteil war von seiner Bühnenpräsenz. Ich kannte seine Bühnenpräsenz oder seine Bühnenperson nicht. Ich habe ihn nur im Backstage kennengelernt und war total überrascht. Er war ganz ruhig, hat sich allein in eine Ecke verzogen und auf der Bühne hat er nur gerantet, gehatet. Es war crazy. ich habe das nicht. Ich versuche sehr authentisch zu bleiben, weil mir das viel leichter fällt, weißt du? Das ist dasselbe zum Beispiel auch mit meinem Podcast. Wenn ich mir vorher überlegen würde, okay, worüber möchte ich heute sprechen, dann wäre es Arbeit. Aber dadurch, dass ich einfach dann den Podcast anmache und halt einfach das erzähle, was gerade in meiner Birne ist, ist es nicht so anstrengend. Und in der Comedy, wenn ich mich jetzt verstellen würde und eine gewisse Person versuche darzustellen, die ich vielleicht nicht bin, wo ja nichts Verwerfliches dran ist, das machen viele Comedians, dann wird es mir viel schwerer fallen. Also ich versuche auch, die Inhalte, die ich präsentiere, die sind alle, also die sind so passiert. Klar, die Geschichten schmückt man noch ein bisschen aus, versucht Wortwitze reinzupacken und so weiter. Aber was ich damit meine, mit meiner, am Anfang war ich sicher noch viel zurückhaltender, weil ich mich nicht getraut habe, Gestik, Mimik vielleicht noch ein bisschen auszubauen. Ich traue mich gerade immer mehr, Pausen zu machen, was vielleicht schwer zu glauben ist, weil ich so viel rede. Aber du musst manchmal vor einer Punchline musst du eine Pause machen oder nach einer Punchline, weil du musst den Leuten die Möglichkeit geben, kurz nachzukommen und auch zu lachen. Wenn du interessant bist und die Leute in deinem Band ziehst und immer aber gleich im Thema weitermarschierst und weitersprichst, dann wollen die ja zuhören, dann werden die nicht lachen, weil die den nächsten Satz nicht verpassen wollen. Und das sind alles so Stilmittel. Ich muss erst mich so richtig wohlfühlen auf der Bühne. Man macht ja zum Beispiel auch Crowdwork, das heißt, du sprichst mit den Leuten im Publikum. Das mache ich bis dato noch nicht, weil ich mich da noch nicht sicher genug fühle. Aber auch dahin muss ich kommen, dass wenn mir jemand was reinruft oder eine gewisse Reaktion aus dem Publikum kommt, diese Energie vielleicht aufzugreifen und da reinzugehen, spontan zu sein. Das meine ich damit, dass ich erst so die Anna auf der Bühne finden muss, weil das für mich eine voll neue Situation ist, wo ich auch super nervös jedes Mal bin.
Ja, und ich finde vor allen Dingen so Crowdwork muss der ultra spontan sein, weil du weißt ja nicht, was kommt. Ist das auch ein lustiger Mensch? Ist das jemand, der vielleicht auch gerade, manche wollen ja so absichtlich so, entweder absichtlich lustig sein und es ist dann gar nicht witzig, oder manche wollen ja auch fies sein und gucken, ja, was macht die jetzt, wenn man sowas reingibt damit? Also das stelle ich mir auch tatsächlich nicht so einfach vor.
Ja, es ist eine absolute Wunderkiste, so du weißt gar nicht, was irgendwie zurückkommt. Viele, also Hosts, die eine Comedy-Show hosten, die quasi die Moderatoren sind, die haben schon, das merkst du, so ein paar 0815-Antworten, die oft funktionieren. Und man muss natürlich auch ein Gespür dafür haben, wenn du jetzt ins Publikum gehst. Meistens sind das immer dieselben Fragen mit, okay, mit wem bist du heute hier, woher kennt ihr euch, was machst du beruflich? Und wenn da halt jemand ist, der super schüchtern ist, dir kaum was gibt, dann musst du auch sehr schnell weitermarschieren im Thema. Dann musst du zu wem anderen gehen. Also dann bleibst du, wenn du ein guter Host bist, nicht so lang bei der Person, weil die wird dir nichts geben. So. Ja. Aber das muss ich halt alles dann lernen. Aber da ist auch, ich habe gestern mich mit einer Comedian, mit der ich sehr eng verbunden bin, die schon sehr erfolgreich ist, habe ich sie auch nochmal gefragt, weil ich habe gesehen, es wurde so ein Workshop angeboten für Hosting. Und ich habe sie gefragt, soll ich das machen? Und sie meinte auch, ganz ehrlich, Anna, das lernst du übers Machen. Fang einfach damit an. So. Und da wird man auf dem Weg dahin ein paar Mal auf die Schnauze fallen. Muss auch einfach so sein.
Hast du aktuell auch, ich sag mal, so ein Themenpotpourri war oft, also ich habe einen Bekannten, der ist in Hamburg zum Beispiel, der hat meistens so politische Themen und hat dann immer diese Politikschiene. Hast du da auch schon so deinen Bereich gefunden oder probierst du ganz viel aus?
ja, Politik ist es nicht. Ist es nicht. Ich versuche, also ich habe jetzt noch nicht so viel Material. Ich habe jetzt, wenn man das ein bisschen in die Länge zieht und so, würde ich sagen, irgendwas zwischen 12 und 15 Minuten. Da bin ich schon super happy damit. Bei mir ist es noch sehr sportlastig, ein bisschen Beziehung auch mit dabei, weil der Lars ist einfach komisch, da kann man viel lustige Sachen draus machen. Aber ich versuche schon, in dieser Fitness-Bubble zu bleiben. Einerseits, weil es authentisch ist, weil ich ja irgendwie vielleicht auch mit meinem äußeren Erscheinungsbild in der Comedy ein bisschen so ein USB einfach habe, ja, vielleicht anders aussehe als die meisten und weil ich da auch einfach viel Erfahrungswerte mitbringe und viele lustige Dinge passiert sind. Was schwierig für mich ist, ist das auf allgemeine Fitness-Themen zu bringen, weil ich ja einfach sehr nischig aus dem CrossFit komme. Aber wir wissen alle in unserer Bubble, da draußen kennt keiner CrossFit. Wenn ich ins Publikum frage, wer kennt CrossFit, da klatschen meistens zwei. Ja. So, also es ist einfach, ich darf jetzt nicht irgendwelche lustigen Witze über Bar-Muscle-Ups machen. What the fuck, so keiner weiß, was es ist. Das heißt, ich versuche da ein bisschen allgemeiner zu bleiben, was aber echt schwierig ist. Also ich mache jetzt seit einem Monat, zwar sehr intensiv und es fühlt sich vielleicht für alle da draußen an, als wäre ich jetzt da schon voll drin, aber das wird dauern, bis ich so mehr meine Themen finde. Ich glaube, Stand heute, dass es schon sehr fitnesslastig sein wird, ja.
Und wie ist das für dich? Also das sind jetzt auch wieder nur Erfahrungen, die ich gemacht habe beim Zugucken. Ich finde, oft ist Comedy ja auch sehr persönlich. Also es ist manchmal eben, du meintest zwar jetzt mit Lars, aber manchmal sehr private Geschichten, wo ich immer denke, krass, boah, ich wüsste nicht, ob ich das jetzt so auf der Bühne einfach droppen könnte. Die ist natürlich lustig formuliert, aber trotzdem entweder sehr emotional oder einfach sehr privat irgendwelche Einblicke. Wie ist das für dich?
Ich habe halt überhaupt gar keine Hemmschwelle. So. Okay. Also ich spreche auch in meinem Podcast über, keine Ahnung, über Geschlechtsverkehr. So. Also ich habe da... Ich habe das einfach nicht, das in mir fehlt. Ja. So haben viele Menschen, in mir ist es ist nicht da. So, da hat der liebe Gott, als er mich geschaffen hat, auf das hat er verzichtet. So, ich rede wirklich über fast alles, weil das für mich auch irgendwie authentisch ist. Und ich persönlich, wenn ein Comedian auf der Bühne ist und der mir nicht nur was über die Deutsche Bahn erzählt und dass er jetzt getindert hat, sondern wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, ah, okay, ich kann den gerade ein bisschen greifen. Ich habe das den gerade ein bisschen näher kennenzulernen. Ich finde es cool, ich mag das. Und deswegen wird es bei mir auch immer sehr realitätsnah sein, beziehungsweise ich werde über mich selber, ich kann über mich gut lachen und ich habe wirklich gar keine Berührungspunkte mit Themen. Was ich schon machen möchte, das war auch meiner Schwester, glaube ich, sehr wichtig, das hat die mal gesagt, ich werde mein Umfeld schützen. Also alles, was ich auf der Bühne über Lars erzähle, das ist natürlich freigegeben von ihm. Der ist da auch sehr entspannt, aber ich würde niemals auf der Bühne was erzählen, womit Lars sich nicht wohlfühlt, weil Lars, bis jetzt war Lars bei jedem Auftritt dabei und die Leute sind nachher immer so, ah, du bist der mit der Hundegeschichte. Und er so, ja, das bin ich. So, weißt du, oder man kennt ihn ja auch von Social Media. Ich will nicht über meine Familie irgendwas sagen, was sie nicht wollen. Also da ist schon, ich versuche schon halt einfach auf andere Rücksicht zu nehmen, die da vielleicht schon mehr Hemmschwelle haben, ja.
Ja, obwohl das ist ja auch, glaube ich, die beste Voraussetzung, auch wenn man die mit einbezieht, einmal zu fragen, ist das okay für euch? Darf ich das so machen?
Ja.
Oder vor allen Dingen, wenn sie im Publikum sitzen nachher, es gibt sonst die Überraschung.
Das hatte ich bei meinen Eltern jetzt noch nicht. Ich bin auch irgendwie noch ein bisschen froh drüber. Ich will ja allgemein eigentlich bei einem Auftritt, der war mir sehr wichtig, da war ich sehr froh, viele Leute da zu haben, aber bei allen anderen eigentlich sehr wenig Leute im Publikum zu haben, die ich kenne. Deswegen poste ich auch nicht so viel auf Social Media, wo ich jeden Tag auftrete, weil ich ja noch übe. Zum Beispiel gestern hatte ich einen Auftritt, ich gehe auf die Bühne, ich habe das Publikum vorher nicht gesehen, ich war im Backstage, ich gehe auf die Bühne, fange an, schaue so ins Publikum und sehe auf einmal Leute, die auf meinen Retreats zum Beispiel waren, auf meinen Fitnesscamps. Und es ist so ein kurzer, das war so ein Moment, wo ich eigentlich, wollte ich sagen, oh, hallo, oh, ihr seid auch hier, weißt du, aber ich muss ja in meinem Set drin bleiben. Und man hat, also ich fühle mich mehr unter Druck gesetzt, wenn da Leute im Publikum sind, die mich kennen. Als wenn das Leute sind, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe und vielleicht auch nie wieder sehen werde. Deswegen, ich meine zum Beispiel Lars' Mama, die war auch schon öfter dabei. Die arme Maus muss sich auch jedes Mal dieselbe Scheiße anhören. Also klar, das verändert sich auch und Jokes werden ausgebaut und so weiter, aber im Grunde ist es dasselbe. Aber sie, glaube ich, sie will mir auch einfach nur zeigen, dass sie mich supportet und dass sie für mich da ist, ganz, ganz lieb. Aber so, ich mache auch Peniswitze. So, also bei mir fällt auch das Wort Titten und was auch immer. Sie ist tiefenentspannt, meine Eltern dann hoffentlich auch, aber ich finde sowas halt auch witzig. Also ich finde alles mit Titten und Penissen immer witzig. Ich bin halt gefühlt auch nur 12, aber das wird auch bei mir immer so sein. Aber da habe ich halt auch einfach keine Hemmschwelle.
Ich glaube, das ist tatsächlich vom Vorteil, also das locker zu sehen,
also, spannend
zu sehen.
Also so Witze, die funktionieren auch oft, wobei ich auch, also ich versuche schon vor, wenn Comedians vor mir dran sind, so ein bisschen den Raum zu spüren. Ich war letztens beim Quatsch Comedy Club und da ist das Publikum normalerweise schon ein bisschen älter. Da musst du schon ein bisschen aufpassen, was du machst. Und da war ich echt noch ein bisschen unsicher, welche Worte ich gleich auf der Bühne verwenden werde. Und dann war eine Comedian vor mir dran, die dann aber auch so ein paar Sachen in die Richtung gemacht hat. Und das Publikum hat es gefeiert und dann war ich so, okay, cool. Ich kann meine wilden Sachen auch bringen. Also man muss schon ein Gefühl dafür bekommen, wie das Publikum drauf ist, ja.
Ja, ich dachte auch gerade, stimmt, hast du junge Leute da, hast du ältere Leute und vielleicht auch, aber das musst du dann wahrscheinlich sagen, wenn du länger drinne bist, wo? Weil jetzt bist du nur, also erstmal in Berlin, oder? Noch nicht woanders gewesen.
Genau, ich mache das jetzt gerade nur in Berlin und das wird sich sicher auch, also man sagt, andere Comedians meinen, die Berliner sind das schwierigste Publikum. Wenn du in Berlin Leute hast, dann hast du sie überall. Wobei ich das auch nicht so ganz, also das wird schon stimmen, wenn die das sagen so, aber ich glaube, keine Ahnung, ein Münchner Publikum reagiert vielleicht auf einen Berliner, wie sagt man denn so typisch Berliner? Ich mag ja nicht Hippie sagen, weil das sind ja keine Hippies. Ich weiß keinen Begriff dafür. Aber weißt du, so einen typischen Berliner, der vielleicht auch dementsprechend wild aussieht, der war gestern noch im Berghain, jetzt kommt er nach München und dann hast du vielleicht da elitäres Publikum. Vielleicht feiern die das auch nicht so. Ich weiß es nicht. Ne? Also Fakt ist, es gibt gutes und es gibt schlechtes Publikum. Ist einfach so.
Ja, ich hatte gerade nämlich an Hamburg eher gedacht, weil ich meine, wir sind ja bekannt dafür, dass wir eher etwas ruhiger sind. Und nicht ganz so extrovertiert. Und da dachte ich vielleicht, also wenn du so ein Publikum hast, wo man echt Leute aufwärmen muss, dass da was rauskommt und die lachen dann auch nur, wenn sie es wirklich witzig finden.
Ja, Publikum ist halt einfach ehrlich. Es gibt Leute, die lachen sehr schnell und sehr laut. Ich zum Beispiel, ich finde, also in der Comedy-Szene finde ich schon viele witzig, so im normalen, echten Leben. Ich finde sehr wenige Menschen witzig. So, ich habe das Gefühl, viele versuchen es und viele finde ich einfach nicht lustig. Wenn ich im Publikum sitze und sogar was lustig finde, ich lache auch nicht laut. Ich bin jetzt kein so, aber das ist eigentlich für einen Comedian voll blöd, weil ich finde den zwar cool, aber das hört der ja nicht. Und auf der Bühne siehst das Publikum nicht. Du siehst die erste Reihe, die siehst du gerade noch. Vielleicht manchmal kommt auf den Raum an die zweite, aber in den meisten Fällen ist das Scheinwerferlicht so hell, dass der Raum ist schwarz. So, das heißt, wenn die Leute leise lachen, ja, wow, danke für nix, weil ich sehe das nicht. Ich sehe nur, dass der Raum dann still ist, so rein theoretisch. Ja.
Ja, das ist aber ein guter Tipp, weil ich lache auch eher so für mich, dass man sich doch traut, lauter zu lachen, es rauszulassen, als so reinzulachen.
Genau, weil das Lachen ist unsere Bezahlung. Schau mal, bei mir ist so, ich filme jeden Auftritt oder zumindest nehme die Tonspur auf, damit ich nachher sagen kann, okay, wo haben sie viel gelacht, wo weniger, wo nehme ich was raus und wo verändere ich. Und das ist meine einzige Maßangabe, die ich habe. Die meisten Hosts, also ein guter Host erklärt das auch vorhin. Ein guter Host sagt auch vorhin, hey, da kommen jetzt ein paar Comedians, die testen Jokes. Vielleicht hört ihr einen Joke zum ersten und zum letzten Mal, weil er scheiße war. Gebt den Leuten Feedback in Form von Lachen. So.
Ja, das ist Gold wert. Obwohl auch da wieder dachte ich so, klar, ein paar Jokes funktionieren immer und ein paar klappen in Berlin, in Köln, dann vielleicht nicht in München. Also auch das ja irgendwo.
Voll. Und das ist ein Trial and Error. So. Ja. Du musst viele Shows spielen. Ich bin, glaube ich, bei Nummer 24 oder so und man sagt, dass man eigentlich sogar ein Set bis zu 100 Mal spielen muss, dass es überall funktioniert.
Aber es ist, eigentlich kann man auch wieder sagen, genauso wie beim Training. So, wenn du dreimal was machst, klappt, also die Wahrscheinlichkeit, dass es dann klappt, dann ist es vielleicht noch Glück gewesen. Aber bis es wirklich übergegangen ist, dass du es kannst, dauert.
Ja. Und dann ist halt auch die Frage, hast du jetzt dreimal irgendwann einen Ring-Muscle-Up geschafft? Aber wie schaut es aus mit Ring-Muscle-Ups an der Fatigue? Wie schaut es aus mit Ring-Muscle-Ups in einer Stresssituation? Wie schaut es aus mit Ring-Muscle-Ups, wenn du keinen guten Tag hast? Weißt du, das sind ja alles noch so Sachen. Und es dauert, bis du weißt, egal wie vorbelastet ich bin, egal in welcher Situation, ich kann immer 5 Ring-Muscle-Ups unbroken. Das dauert halt einfach keine seine Zeit. So, das kann keiner von Anfang an perfekt. Und genauso ist es mit der Comedy. Und ich glaube, dass das eben gerade für mich eine gute Voraussetzung ist, dass ich gerade durch diese Schule des Leistungssports gegangen bin, um auch eben nicht zu verzagen in Momenten, wo was vielleicht nicht funktioniert, weißt du?
Ja. Ja, und da finde ich persönlich auch nochmal diese Typfrage von Comedy, weil ich gucke bei uns auch ganz gerne und ich habe wirklich, also manche sind halt, ach, das klingt jetzt fies, aber da kommt jemand auf die Bühne und es war nett. Und manche erkennst du halt direkt wieder, weil sie, der eine hat zum Beispiel ultra schnell gesprochen, wo ich so dachte, für die 8 Minuten fand ich es witzig, aber der macht eine ganze Show, hätte ich nicht ausgehalten. Aber so diese USPs, dass, wenn du nachher dein sagst, dass man sagt, ah, das ist Anna und ich mag die Witze oder ihre Art oder diese Bühnenfigur, die sie hat, und andere sagen, ist nicht so mein Fall, aber dann hast du auch genau die Leute, die du haben willst, die kommen dann gezielt zu dir. Genau, das finde ich auch immer noch so spannend dabei.
Ich weiß nicht, ob ich da für jeden Comedian sprechen kann und es ist bei mir auch noch pretty delulu, dass ich das jetzt gleich sage und ich weiß auch nicht, ob das mein Ziel ist. So. Aber im Prinzip ist ja schon irgendwie von vielen Comedians das Ziel, irgendwann eine Solotour zu haben. Mhm. Deine 12 bis 15 Orte zu spielen, wo du ganz alleine deine 90 Minuten oder 70 bis 90 Minuten Material machst, wo die Leute nur wegen dir kommen, weil du auch nur alleine spielst. Und ich stelle mir diese Show super schön vor, weil dann ja nur Leute kommen, die dich feiern, die deinen Humor mögen. Weil Fakt ist, wenn du jetzt zu so einer gemischten Crowd gehst, wo mehrere Comedians auftreten, nicht jeder wird dich feiern. Das ist wie im normalen Leben. Nicht jeder findet dich schön, nicht jeder findet dich witzig, nicht jeder findet dich angenehm. Das ist, also wenn man dieser Illusion nacheifert, jedem Menschen gefallen zu wollen, dann ist man ein Sau-Idiot, weil es wird nicht funktionieren. Nicht, es wird, egal was du machst, es wird immer jemanden geben, der dich für irgendwas verurteilt oder scheiße findet. Du kannst 1 Million Euro an eine Organisation für Tierschutz spenden oder für den Tierschutz spenden und dann wird es jemanden geben, der sagt, du bist ein Arschloch, weil du das nicht an Kinder spendest. Weißt du? Also es ist egal, was du machst. Somit, ich stelle es mir voll schön vor, so irgendwann mein Publikum zu finden, also für wen funktioniere ich oder auch, dass die mich finden und sagen, okay, auf die Art Humor habe ich Bock und dann vielleicht irgendwann mal eine Show zu spielen, wo halt vielleicht ein paar Leute kommen, die nur wegen dir da sind. Und dann ist es, glaube ich, man fühlt sich, glaube ich, viel sicherer, weißt du, weil du weißt, ey, okay, die sind gekommen, weil die mich ja schon mögen. Und dann, glaube ich, spielt man halt auch nochmal ganz anders, weil man weiß, man wird warm empfangen.
Dann nochmal, die Frage hatte ich eh für dich, du hast es so ein bisschen jetzt schon gesagt, aber hast du Ziele wie beim Sport jetzt in der Comedy, wo du sagst, du machst es jetzt nur, um Spaß zu haben oder vielleicht mal eine Show zu spielen oder hast du dir schon was ausgemalt, wohin du damit mal gehen willst?
Es ist für mich nicht nur ein Hobby, so bin ich nicht gestrickt. Wenn mir was sehr viel Freude bereitet, dann, wie gesagt, gehe ich da sehr intensiv rein und das tue ich gerade. Dadurch, dass ich ganz am Anfang stehe, kann ich dir gerade nicht sagen, das ist mein Ziel, weil ich gar nicht weiß, was man sich da als Ziele steckt. Ich habe so ein bisschen Zwischenziele, ohne ein übergeordnetes großes Ziel zu haben. Also wenn ihr jetzt Lars fragt, der ja gefühlt, der sagt immer, er ist mein Manager und er weiß immer jetzt schon, was ich alles machen werde, der sagt, ich mache mal eine Solotour. I love him. Für mich ist so, also ganz kurz zur Erklärung, es gibt Open Mics, das ist wie Training, da testest du einfach nur, da gehst du 7 bis 10 Minuten auf die Bühne, ich glaube heute Abend habe ich sogar 10 Minuten, gestern auch, und dann testest du, was halt funktioniert. Und dann gibt es Mixed Shows. Mixed Shows sind bezahlte Jobs, wo du gebucht wirst, wo du dann in deiner Zeit, die du hast, 10 bis 15 Minuten dein bestes Material bringst. Das ist quasi der Wettkampf. Okay, mhm. Also Open Mics ist dein Training, du gehst in die Box, du machst deine Ring Muscle Ups. Und die Mixed Show ist dann der French Throwdown zum Beispiel, wo du versuchst, dein Bestes zu geben. Und für mich war das Ziel, in 2026 eine Mixed Show zu spielen, also ready zu sein für den Wettkampf quasi. Das Ziel habe ich dann letzte Woche schon erreicht, weil ich gebucht wurde für eine Mixed Show, was crazy ist für mich. Ja. Dass das so schnell quasi funktioniert hat. Deswegen ist jetzt für mich, es gibt in Berlin den Downstairs Comedy Club, das ist so, finde ich, mit einem anderen Club noch, das ist so der beste Club, jeder möchte da spielen, das ist auch ein super professioneller Club, also für einen Comedian ist es voll die Ehre, wie ich finde, da zu spielen und mein Ziel wäre, ich weiß nicht, ob es in 2026 funktioniert, aber im besten Fall in 2026 vielleicht oder 2027 da eine Mixed Show spielen zu dürfen. Genau, das ist so dieses kurze Ziel und ich glaube, um zu wissen, was dann noch kommen könnte, rein theoretisch, da bin ich noch nicht lang genug irgendwie drinnen. So, aber vielleicht, wenn ich es versuche, jetzt nicht so spezifisch zu sagen, ich hätte oder mein Ziel ist es schon, die nächsten Jahre, solange es mir Spaß macht, das ist natürlich die Basis, sehr viel Comedy zu machen und darin gut zu werden. Das ist eigentlich mein Ziel. Ich will gut werden in Comedy, weil ich es einfach geil finde. Ich finde es so schön, Leute zum Lachen zu bringen. Ich finde es super schwer, Leute zum Lachen zu bringen. Aber das macht mir sehr viel Freude.
Also war erstmal sehr cool, dass das eine Ziel ja schon erreicht wurde, so schnell. Und ich kann mir vorstellen, also so wie es aussieht und wenn du dich dranhältst, dass auf jeden Fall dein zweites Ziel 2026 auch in Erfüllung geht. Ich wüsste nicht, warum, warum es nicht sein sollte.
Also ich lasse es auf mich zukommen. Das Ding ist auch, dass wenn das nicht so sein sollte, es ist vollkommen fein. Es ist vollkommen okay. Das ist genau dasselbe wie mit den CrossFit Games. Hätte ich mich nicht qualifiziert, dann ist man einen kurzen Moment traurig, aber dann realisiert man, Moment, mein Leben verändert sich ja gar nicht, wenn ich nicht zu den CrossFit Games fahre. Es ist vollkommen okay. Es geht alles schön weiter. Du hast dir ein schönes Leben geschaffen und das darfst du leben. Und genauso ist es auch mit der Comedy. Wenn etwas länger dauert, so soll es sein, weil mir der Weg dahin super, super viel Spaß macht gerade.
Weil du es gerade auch selber gesagt hast, wie ist denn aktuell mit CrossFit? Also du trainierst ja noch, aber machst du jetzt noch Wettkämpfe oder nimmst du das jetzt eher dann lockerer, weil du Comedy der Fokus ist?
Ich bin gerade so in dieser Phase der Entscheidung. Also ich habe mich vor kurzem eigentlich auch final jetzt entschieden. Es war so, dass ich Anfang des Jahres eigentlich für mich noch das Ziel hatte, wieder zu den Games zu fahren, weil seit meinen Games letztes Jahr habe ich hart trainiert und das war der Fokus. Ich habe einen eigenen Coach oder hatte einen eigenen Coach, für den ich viel Geld bezahlt habe, der super gut ist. Und das war so unser Team-Ziel quasi. Und Anfang des Jahres habe ich schon gemerkt, so boah, irgendwie, es bockt mich gar nicht. Es hat mich nicht gebockt, zweimal am Tag ins Gym zu gehen, hart zu trainieren, immer nur deine Schwächen zu trainieren. Es hat mir keine Freude mehr bereitet. Deswegen habe ich ja auch, weil ich dieses Gefühl in mir hatte, gesagt, okay, Anna, aber was würde dir gerade Spaß machen? Und habe mich für den Comedy-Workshop entschieden. Aber ich habe, weil das Comedy war ja gerade nur ein Workshop, weißt du, ich meine, ich habe einen Workshop für etwas gemacht. Wie DeLulu will ich sein, zu sagen, ja, ich werde jetzt Comedian. Deswegen dachte ich mir, okay, Anna, mach dein CrossFit-Ding jetzt weiter, um einfach noch in alle Richtungen Optionen zu haben und dich dann zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden zu können. Und dann habe ich die Open mitgemacht, ich habe die Quarterfinals mitgemacht, das hat super funktioniert. Ich habe mich über die Quarterfinals für den French Throwdown qualifiziert, was ich eigentlich wollte. Ich wollte eigentlich zum French. Und ich habe vor 1,5 Wochen oder so, habe ich diese Einladung abgelehnt, habe mich nicht für den French angemeldet. Ich werde nicht zum French fahren. Einerseits auch, weil ich gemerkt habe, ich habe da ein Retreat, hopsi. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, ich wäre trotzdem nicht hingefahren, weil ich es einfach gerade nicht fühle. Ich trainiere zwar, ich trainiere viel weniger als vorher. Ich habe vorher ja zweimal am Tag, also insgesamt so 5 Stunden oder so trainiert. Man war den ganzen Tag im Gym. Und jetzt bin ich einmal am Tag im Gym, mal mehr, mal weniger. Manchmal bin ich schon noch meine 3 Stunden da. Manchmal, wenn es zeitlich nicht anders geht, nur 1 Stunde. Ich trainiere gerade eher so, also ich programmiere mich wieder selber, mache auch ein bisschen mit den Jungs mit, das, was die gerade machen. Wenn das bockt, mache ich mit. Wenn nicht, mache ich mein Ding. Eher gerade nur so Training, das mich fit hält, Training, das mir Spaß macht. Ich habe schon lange keine Handstand-Pirouette mehr geübt und ich will das auch nicht, weißt du, ich bin so dankbar, dass ich diese ganze Scheiße nicht mehr machen muss mit Treppen laufen und Handstand und rückwärts und seitwärts und diesen ganzen Dreck. Ich mache gerade das, worauf ich Bock habe. So. Ich will dieses Jahr Wettkämpfe machen, ich habe vor, den German Throwdown zu machen. Ich werde einen High Rocks laufen, warum auch immer, weiß keine Sau. Aber so Sachen möchte ich schon mitmachen, weißt du, weil mir das ja trotzdem Freude bereitet. Ich liebe CrossFit, nur ich mochte diesen Pressure mit den Games oder mit großen Wettkämpfen nicht mehr. Ich habe den Pressure gerade lieber so in der Comedy, weil das mehr bockt. Aber ich werde nicht aufhören mit CrossFit, das steht für mich gar nicht zur Debatte. Ich werde nach wie vor coachen. Ich liebe diese Bubble, ne? Ich will gar nicht raus. Es ist nicht so, dass ich sage, ich will fliehen, aber ich wollte mir selber zumindest für 2026 diesen Druck nehmen und vor allem wollte ich die Opfer, die ich letztes Jahr bringen musste für mein übergeordnetes Ziel, die Games, diese Opfer wollte ich jetzt nicht mehr bringen. Letztes Jahr schon und dieses Jahr habe ich gemerkt, mein Körper, ich will meinen Körper gerade nicht mehr so behandeln, ich will nicht mehr so hart trainieren.
Hat das für dich, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, einfach geklappt von dem, du hattest ja zuerst, wenn ich es richtig verstanden habe, doch noch das Ziel, dieses Jahr zu den Games zu kommen und dann zu sagen, auch wenn ich das Ziel hatte, ich mache jetzt was anderes, ohne das Gefühl zu haben, ich gebe auf oder lasse es so fallen, weil viele können ja dann auch von so einem Ziel gar nicht so gut loslassen, weil ich habe mir das doch vorgenommen.
Ich bin richtig gut im Loslassen von Dingen, die mir nicht gut tun. Oh mein Gott, das geht so schnell. Das ging richtig schnell. Vor allem, schau mal, das Ding war, Comedy hat mir einfach so geholfen. Hätte ich die Comedy nicht gehabt, dann würde ich zum French fahren. Dann würde ich versuchen, mich für die Games zu qualifizieren. Ich hätte das alles so gemacht, weil ich nicht gewusst hätte, was ich sonst mache. Was ich nicht gekonnt hätte, wäre zu sagen, hey, ich mache CrossFit jetzt dieses Jahr ein bisschen gechillter. Ich fahre nicht zu den Games. Ich sage zum French, nö, danke. Danke für die Einladung, aber ich komme nicht. Und chill halt ein bisschen mehr. Das hätte ich nicht gekonnt. Das ist für mich gar keine Option. Einfach zu sagen, ja, okay, gut, dann habe ich halt öfter einen freien Nachmittag und gehe einen Kaffee trinken. Das bin ich nicht. Das heißt, für mich war schon wichtig, ich möchte dann diese Motivation, die ich habe, die Disziplin, die ich mitbringe, diesen Work Effort, den möchte ich dann woanders rein projizieren. Und deswegen war dieser Übergang super easy und smooth, weil ich hustle gerade mehr als davor. Ich dachte, mit weniger Training wird alles so ein bisschen entspannter, dachte ich am Anfang. Aber ich habe beruflich gerade sehr, sehr viel zu tun und diese Comedy, ne, ich bin jeden Abend weg, so das frisst natürlich auch Zeit. Mein Schlafrhythmus ist komplett durcheinander, mein Essensrhythmus ist durcheinander. Also schon sehr intensiv, aber genauso liebe ich das.
Ja, wahrscheinlich ist das auch echt smart, anstatt einfach dann ein Ziel aufzugeben, erstmal was Neues haben, wo man merkt, okay, die Energie shiftet einfach woanders hin.
Deshalb, glaube ich, fühlt es auch überhaupt nicht an wie aufgeben, weil ich ja gerade genauso weitermache, nur eben in einer anderen Branche quasi. Ja. Also es hat sich an mir selbst oder an meinem Elan nichts verändert, ich habe nur geschiftet. Es kann schon gut sein, dass es sich ein bisschen wie aufgeben angefühlt hätte, wenn ich dieses Jahr alles abgelehnt hätte und dann aber einfach nur mehr chill. Da auf jeden Fall. Und ich glaube, da wäre es mir auch nicht gut gegangen mit dieser Entscheidung. Es war auch nicht super easy zu sagen, okay, fuck it, ich fahre nicht zum French. Also das wäre jetzt übertrieben, wenn ich sage, ich habe nicht drüber nachgedacht. Aber dann denke ich, das Ding ist, so viele Chancen zu den Games zu fahren, habe ich in den nächsten Jahren nicht mehr, weil ich bin jetzt 36, so bis 40 ist diese Kategorie, oder bis 39 ist meine Kategorie. Das wird von Jahr zu Jahr schwerer. Einerseits, also ich bin jetzt nicht der große Verfechter von, man wird von Jahr zu Jahr abbauen, das glaube ich nicht. Also ich fühle mich trotzdem super fit und ich war letztes Jahr, obwohl ich halt 36 bin und nicht mehr 23, war ich super fit und habe das gut gemacht. Aber es kommen urviel gute Leute nach. Das darfst du nicht vergessen. Jedes Jahr kommt eine Schar von Frauen dazu, die einfach crazy gut sind. Das heißt, die Konkurrenz verändert sich jedes Jahr. Nur weil ich letztes Jahr mich da qualifiziert habe, heißt es nicht, dass es im nächsten Jahr easy ist. Es ist auch workout-abhängig, pipapo. Das heißt, für mich war schon so letztes Jahr noch mein Gedanke, okay, Anna, nächstes Jahr, 2026, ist wahrscheinlich die letzte Möglichkeit für ein paar Jahre, dich zu qualifizieren. Dann mit 40 wahrscheinlich wieder gut möglich oder wie auch immer. Das heißt, es war jetzt schon eine Entscheidung zu sagen, okay, auch wenn es vielleicht das letzte Mal ist, ich lasse das. Aber schau mal, letztes Jahr zu den Games zu fahren, es war voll schön. Das war mit meinen Leuten. Ich habe denen am Anfang, wie ich das Ziel gesteckt habe, habe ich gesagt, ich hole uns nach Amerika. Ich werde das schaffen für unser Team. Und dann fliegen wir alle gemeinsam dahin. Ich nehme euch mit. Und genauso ist es passiert. Aber die Erfahrung per se bei den CrossFit Games teilzunehmen, wenn du das Ganze rundherum jetzt wegnimmst, war ein Wettkampf wie jeder andere, war halt nur teurer, weißt du? Also es ist so, das war schon schön, ich will das gar nicht, ich bin ganz dankbar, dass ich das gemacht habe, aber das alles jetzt wieder zu wiederholen, irgendwie habe ich das Gefühl, das eigentlich schon so durchgespielt zu haben. Das Größte, was ich erreichen kann, in den Masters mich für die Games zu qualifizieren, das habe ich erreicht. Vielleicht, ich liebäugle mit dem Gedanken, vielleicht nächstes Jahr zu sagen, nochmal ein Team zu machen. Wenn es ein gutes Team ist und die Workouts gut sind, ist da auch nochmal eine Chance, zu den Games zu fahren. Vielleicht mache ich das, vielleicht auch nicht. Aber alles andere ist so, also das klingt super arrogant, was ich jetzt sage. Und ich hoffe, es kommt nicht falsch rüber. Aber alle großen Wettkämpfe, die ich mal machen wollte, Waterpalooza, French, bla bla bla, die habe ich jetzt gemacht. Und irgendwie wird sich jetzt vieles einfach wiederholen. Und für ein Wiederholen ist mir der Druck zu hoch. Ist es mir zu ungesund.
Ja. Ich finde das total verständlich. Das ist natürlich auch einfach die Frage, was will man und wohin will man und welche Ziele hat man. Und manche wollen der oder die Beste der Welt werden und gehen jedes Jahr aufs Neue da rein. Und wenn du sagst, du hast alles gemacht Und vielleicht sind auch die Erinnerungen, die man geschaffen hat, also ich kenne es manchmal, wenn man es wiederholt, vielleicht wird es die schöne Erinnerung irgendwie dann noch kaputt gemacht durch irgendwas anderes, was man hat.
Dafür habe ich keine Angst, weil ich immer dafür sorge, dass alles geil ist. Es war wieder nice gewesen, ich habe viele Burger gefressen, aber du hattest gerade einen guten Punkt, jetzt habe ich den Ansatz verloren. Genau, den Anspruch in meiner Kategorie, fittest on Earth zu werden, den habe ich natürlich nicht, weil der krank die Lulu wäre. Es ist nicht realisierbar. Es ist, egal was ich mache, egal wie hart ich trainiere, ich werde nicht fittest on Earth werden. Das ist einfach so. Also da kann mir jemand erzählen und sagen, ja, aber du musst an deine Ziele glauben und so, Bro. Nein, also das ist einfach die Lulu. Ich war letztes Jahr 14. Und die Workouts waren nicht so geil. Das heißt, angenommen, dieses Jahr wären die Workouts für mich besser. Vielleicht würde ich Top 10 schaffen, aber nochmal. Keiner weiß es. Ja gut, aber ganz ehrlich, ob ich jetzt 14. oder 9. bin, ist mir auch scheißegal. Also Fakt ist, ich werde dort nicht aufs Podium kommen und somit ist es mir einfach Latte. Also ich sehe den Sinn nicht dahinter, dann weiter zu hustlen. Ich glaube halt, dass viele Leute auch, die diese Ziele haben und teilweise haben die Leute Ziele, die Lulu sind in meinen Augen, aber das ist auch ein Davonlaufen vor einem anderen Leben. Weißt du, das ist okay, das kann ich, das kenne ich, da fühle ich mich wohl, ich bleibe in meiner Comfortzone. Ich mache halt das, was ich jedes Jahr gemacht habe. Und ich war auch so. Und da ist nichts Verwerfliches dran. Ich war viele Jahre, war ich so, okay, und nächstes Jahr wieder. Und jetzt versuche ich das. Und jetzt habe ich dieses Ziel. Und ich will das verfolgen und so weiter und so fort. Und irgendwann kam für mich der Moment, wo dieses Lebensmodell mich jetzt müde gemacht hat. Das war voll lange schön. Und jetzt ist für mich der Punkt, wenn ich das jetzt nochmal gemacht hätte, dann hätte ich mich durchgezwungen. Und somit habe ich für mich entschieden, ich mache das jetzt dieses Jahr nicht. Was nächstes Jahr ist, ich habe keine Ahnung.
Anna, ich finde das persönlich sehr inspirierend, aber weil ich persönlich, glaube ich, mir bei dir ganz viel abschneiden kann, weil ich gerne eher so sein will und auch so impulsiv bin und oft noch, ne, Glaubenssätze habe, die dann doch sagen, ah, mach das, aber was eher eine Schiene sicherer ist. Ich finde das sehr bewundernswert. Ich weiß aber auch von meinen Freunden im Umfeld, das ist für manche Leute sehr, sehr schwierig, genau so zu leben und zu machen. Darum finde ich es umso cooler, wenn du gemerkt hast, hey, du bist der Typ dafür und du machst einfach und vertraust dir und vertraust allem, was passiert, egal ob es jetzt gut oder schlecht oder funktioniert oder nicht funktioniert. Und ich glaube auch, dass die Leute ganz viel hiervon mitnehmen können auf jeden Fall. Also du hast so viele wichtige Dinge gesagt. Ich merke immer, es rattert dann auch bei mir in meinem Kopf.
Schau mal, ich glaube, das, was du jetzt gesagt hast, der Moment, an dem ich mich frei gefühlt habe und so richtig zu leben begonnen habe, war, als ich verstanden habe, dass meine Leistung nichts mit meinem Selbstwert zu tun hat. Dass das, was ich verdiene, das, was ich schaffe draußen, dass das nichts verändert an dem Wert von der Anna. Dass meine Freunde mich nicht mehr lieben, weil ich jetzt Comedy mache. Oder Lars mich nicht mehr vergöttert, weil ich bei den CrossFit Games war. Das interessiert die nicht. Für die ist wichtig, hey, ist die Anna für mich da? Habe ich eine gute Zeit mit der Anna? Sieht mich die Anna? Welche Werte hat sie? Wofür steht sie ein? Bla, 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 bla. Und das ist komplett unabhängig von dem, was du beruflich machst, weißt du, oder so, das ist so, und als ich das für mich gecheckt habe, ist es so viel einfacher, weil wenn ich jetzt, keine Ahnung, weniger Geld verdienen würde oder was auch immer, das, also ich bin trotzdem noch completely the same, und wenn man das, und das ist, das eine ist es, sich das zu sagen, und das andere ist das zu fühlen, aber ich glaube, wenn man anfängt, sich das zumindest oft zu sagen, dass man es auch schneller fühlt. Und auch mit anderen drüber zu sprechen, mit deinen Freunden drüber zu sprechen, weil dann wirst du auch Feedback bekommen. Hey, ganz ehrlich, Judith, ist mir noch egal, wenn du jetzt, ob du jetzt, keine Ahnung, die nächsten Sport Awards in der Fischauktionshalle, den Bild Award moderierst oder nicht. Für mich wirst du immer dieselbe wichtige Freundin bleiben. Und mir ist es scheißegal, ob du das machst oder nicht. Und dann traut man sich, glaube ich, auch öfter, vielleicht Dinge zu machen, wo man scheitern könnte, wenn man weiß, hey, meine Leute, die sind für mich da, für die ist es egal.
Ja, und im meisten, also das habe ich bis jetzt auch so erlebt, egal, was man gemacht hat, also fast egal, in Klammern, meine Freunde unterstützen mich. Also die sagen, ja, okay, ja, cool, jetzt macht sie das. Ah ja, jetzt macht sie das. Okay, cool, erzähl und mal, wie ist es?
Motivation sein für die. Die werden das, also ich feiere so Menschen. Ich feiere Menschen, die sich viele Dinge trauen, die verrückte Sachen probieren, auch wenn sie daran scheitern. So jeder von uns ist an irgendwas schon mal gescheitert. Ich mag das. Und ich glaube halt auch einfach, dass wenn man sich mit Menschen umgibt, die einen vielleicht auch inspirieren in verschiedenen Dingen, dass man sich dann halt auch selber mehr traut. Also ich wähle jetzt mein Umfeld nicht aus, nicht bewusst aus und sage, okay, du darfst rein, weil du bist cool und du bist eigentlich gar nicht witzig, du bist wieder raus, überhaupt nicht. Aber das ist ja so ein natürlicher Prozess, dass man die Leute anzieht oder auch hält, die einem ähnlich sind oder die irgendeinen Mehrwert haben. Ja. Das klingt hart, wenn ich sage, mein Umfeld soll einen Mehrwert für mich haben. Der Lars soll auch einen Mehrwert für mich haben, aber nicht, keine Ahnung, jetzt finanziell, sondern der tut mir gut. Mit der Person, wie er zu mir ist, was er tut, tut der mir gut. Und das ist ein Mehrwert. Und dich mit vielen Menschen zu umgeben, die dir gut tun, glaube ich, führt zu einem gesunden Ich.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ne? Hier, wie heißt es? Deine fünf engsten Freunde. An deinen fünf engen Freunden kann man erkennen, wer du bist, so ein bisschen, ne?
Ja, man sagt, glaube ich, sogar, und deswegen hadere ich so ein bisschen mit dem Spruch, man sagt, glaube ich, mit den fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst, die inspirieren dich oder so wirst du. Aber da muss ich dir auch ehrlich sagen, angenommen, du bist so ein wirklich hardworking Person, du bist nur im Office und dein Team aus Menschen, das sind alles Wichser, das heißt es nicht, dass ich auch einer bin. Weißt du, wie ich meine? Also deswegen finde ich es immer schwierig. Ich würde sagen, mit den fünf Menschen, mit denen man sich bewusst am meisten oder die ich mir aussuche, die mich umgeben. Weißt du?
Ja.
Den Unterschied. Also manchmal bist du gezwungen, dich mit Menschen auseinanderzusetzen, die scheiße sind. Aber ich glaube, die Menschen, die man sich aussucht, mit denen man sich umgibt, die prägen einen.
Anna, ich glaube, ich könnte mit dir noch den ganzen Tag weiterreden. Aber für heute soll es tatsächlich erstmal reichen. Also ich finde, ich kann mich nur wiederholen. Wir haben über Angst gesprochen, über Veränderungen, was die Comedy-Szene dir gerade gibt, über generell das Thema Humor und natürlich irgendwie overall, finde ich, steht nochmal das Thema irgendwie mehr, sich mehr trauen und auch sich vertrauen in dem, was ich tue und eben weiß, hey, es ist eine Erfahrung, egal in welche Richtung es geht und ich brauche gar nicht so viel Angst davor zu haben, was könnte alles passieren, weil man sieht es sehr schön bei dir, manchmal passieren Dinge, mit denen können wir gar nicht rechnen, können uns das gar nicht gedanklich ausmalen. Ich breche immer unsere Gespräche mit der wundervollen Frage dann, Anna, konntest du deinen Bizeps noch messen?
Ich habe gestern Abend noch in voller Hektik meinen Bizeps gemessen, weil ich es eigentlich vergessen habe. Und ich muss sagen, mich hat in 36 Jahren mein Bizepsumfang noch nie interessiert, spannenderweise. Ich habe es noch nie gemessen, aber ich habe das für den Podcast gestern Abend gemacht. Der Lars hat seinen auch dann gemessen.
Magst du uns einmal verraten?
Ja, ich habe 33 Zentimeter Bizeps. Mein rechter angespannter Bizeps hat 33 Zentimeter. Ich glaube, der linke auf jeden Fall weniger, den kann ich nicht so gut ansteuern. Und der Lars hat 45.
Oh, das ist gut für die Männer. Das ist sehr gut.
Der hat einen riesigen Ärmel. Ja. Aber er war so, ist das gut? Ich weiß gar nicht, ist das gut? Und ich war so, oh Baby, das ist so gut. Und dann war er voll stolz.
Ich kann durch die Erfahrungswerte hier sagen, das ist schon gut. Ich glaube, ich habe mittlerweile auch Spaß mit so vielen Leuten Bizeps gemessen. Aber im Schnitt waren die Männer zwischen 41 bis 45.
Ja, aber ich möchte nochmal an der Stelle sagen, wenn die Leute da draußen auch ihren Bizeps messen und das ist irgendwie weniger oder was auch immer, also mich hat es noch nie über Menschen interessiert, also nicht, weil du das jetzt machst, so meine ich es nicht, aber es ist scheißegal, wie groß euer Bizeps ist, ihr seid ganz tolle Menschen und hustelt, ja.
Ich sage auch immer gerne dazu als Side-Note, das hat auch nichts auszusagen, wie stark man ist.
Also, ja, gar
nicht. Ich weiß, als Lena Tomkowiak zum Beispiel mit dabei war, die hat für eine Dame auch einen sehr schmalen Bizeps, aber kann ja auch ihre 100 Kilo snatchen. Also
man ist voll stark, ja. Also ich will meinen Bizeps so, wie der ist. Der soll sich nicht verändern.
Das ist super. Völlig okay. Anna, bei mir im Podcast darf der Gast doch immer die Folge beenden. Das heißt, ich übergebe gleich das Wort an dich und dann darfst du entweder einen Satz, ein Wort, du kannst auch noch eine kleine Geschichte erzählen, das ist komplett dir überlassen. Du darfst aber die Abschlussworte finden. Darum sage ich an dieser Stelle schon mal vielen herzlichen Dank erstmal an dich, Anna, dass du heute mit dabei warst und dass wir, ich fand ein sehr angenehmes und entspanntes, aber auch ein sehr ehrliches Gespräch miteinander geführt haben. Und ich hoffe natürlich, euch da draußen hat es gefallen, dass ihr vielleicht ja auch das ein oder andere mitnehmen konntet. Und wenn es nur ein kleiner Gedankenimpuls ist, vielleicht eine neue Umsetzung oder mal irgendwas Verrücktes auszuprobieren oder zu tun, wer weiß, irgendwas, was ihr euch noch nicht getraut habt, aber irgendwie die ganze Zeit im Kopf rumschwebt. Und ich freue mich sehr auf euer Feedback auf jeden Fall von dieser Folge. Danke, Anna, dass du mit dabei warst und uns einen Einblick in dein aktuelles Leben gegeben hast.
Danke dafür. Es war voll schön, mit dir zu plaudern. Ich habe mal einen Satz gehört, der ist schon sehr lange her und der hat voll viel mit mir gemacht. Und zwar hieß der, das Leben ist kein Konjunktiv. Es gibt kein hätte ich nur, wäre ich nur, was wäre wenn, sondern am Ende des Tages haben wir dieses eine Leben und werden irgendwann sterben und irgendwann gehen. Und ich habe es mir halt irgendwie zur Aufgabe gesetzt, so dieses Leben halt maximal schön zu gestalten und habe für mich herausgefunden, nur für mich jetzt halt, dass das Leben, das echte spannende Leben außerhalb der Komfortzone sich bewegt und deshalb begebe ich mich immer wieder gerne dahin. Für mich ist es aber auch schön, wenn ich außerhalb der Komfortzone war, trotzdem zu wissen, ich habe eine Komfortzone, wo ich zurückkommen kann. Und da hat Lars einen Spruch gesehen und den sagt er jetzt mir immer jeden Abend. Und zwar, der Spruch heißt, trau dich, ich pass auf. Das heißt, ich weiß für mich, dass ich Menschen um mich habe, die auf mich aufpassen, während ich mich Sachen trau. Weißt du? Ich gehe raus aus der Komfortzone, weil ich habe die Leute als Komfortzone, die auf mich aufpassen. Ja, that's it. Ich wünsche das jedem.